Liebe Geschwister, wenn wir über die Liebe nachdenken, dann ist es eigentlich immer was Schönes. In der Liebe werden wir angenommen und wertgeschätzt. Sie erfüllt uns mit Freude. Und wenn wir Liebe von unseren Eltern, von unseren Freunden oder von unseren Kindern empfangen oder auch hier in der Gemeinde, so ist es wunderbar, das zu erleben. Schwierig wird es dann aber, wenn die Liebe mit einem Gebot verknüpft ist oder mit einer Erwartung. Weil dann gibt es Situationen, wo ich zwar lieben will, aber darin versage, es nicht schaffe. Wenn ich da zum Beispiel an meine Ehe denke, dann bin ich dazu aufgerufen, meine Frau zu lieben. Aber ich merke, dass es sehr oft sehr schwer ist und ich lieber mich selber lieben will als sie. Und es ist bei den kleinsten Sachen, wenn ich so daran denke, beim Essen, wir haben zwei Teller und einer schaut besser aus, es ist vielleicht mehr drauf, dann will ich den mir geben und nicht ihr. Und so bin ich darin schon versucht, irgendwie mich selber zu lieben und nicht sie. Und so, wenn wir das uns überlegen, dann sehen wir, okay, selbst die Liebe zu den Menschen, den wir eigentlich lieben wollen, ist eigentlich schwer und sehr herausfordernd. Und oft schafft man es nicht, den Menschen zu lieben, den wir lieben wollen. Und heute konfrontiert uns Jesus mit einem viel schwierigeren Gebot. Oder er geht viel weiter. Er sagt, okay, ihr sollt nicht nur die lieben, die euch wichtig sein, sondern ihr sollt eure Feinde lieben, wie wir schon gehört haben. Und ja, das ist noch viel schwieriger, als ja, den zu lieben, den wir lieben wollen. Und ich möchte da kurz noch innehalten und überlegen, okay, haben wir heute überhaupt Feinde? Und ich denke, manche von uns haben sicher Menschen, an die sie dann denken. Andere vielleicht nicht sofort. Aber ich denke, wenn wir darüber nachdenken, gibt es immer und immer wieder Menschen, die uns verletzen, die uns Böses tun oder Böses tun wollen und uns so herausfordern, oder? Und es uns schwer machen, ihnen in Liebe zu begegnen. Und ganz zu Beginn möchte ich gleich sagen, dieses Gebot zu halten, das Jesus uns da gibt, ist rein menschlich gesehen. Wenn wir jetzt hinausgehen und probieren, okay, und wir uns denken, okay, das ist ein gutes Gebot, ja, ich soll meine Feinde lieben und ich gehe raus und probiere es jetzt einmal und schaue, wie weit ich komme, dann werde ich sehr schnell daran scheitern. Ich werde enttäuscht sein, weil ich es nicht schaffe, auf Dauer so zu leben. Und so will ich gleich am Anfang sagen, aus unserer Kraft heraus ist es nicht möglich, so zu lieben, was Jesus da fordert. Es ist eine Liebe, die Jesus da von seinen Nachfolgern fordert, die übernatürlich ist. Und so habe ich diese Predigt in drei Teile aufgeteilt. Und der erste Teil, die Verse 27 bis 35, ist übertitelt mit das übernatürliche Gebot der Liebe. Und es gibt dann noch den zweiten Teil, die Verse 35 und 36, die dann die Kraft und Motivation der übernatürlichen Liebe sein. Und der dritte Teil, der dann über die Früchte übernatürlicher Liebe redet. Genau, und bevor ich starte, möchte ich noch beten. Herr allmächtiger Gott, du bist ja unser Herr und unser König und ja, du forderst da ja, scheinbar Unmögliches von uns. Herr, du forderst, dass wir unsere Feinde lieben. Und ja, es ist so unnatürlich und so schwer für uns. Und so bitte ich dich, dass du uns jetzt ja, durch dein Wort aufzeigst, ja, wie du willst, dass wir mit unseren Feinden umgehen. Und wie es möglich ist, so zu sein und so zu lieben. Herr, bitte hilf uns da dabei. Amen. Genau, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf. Wir starten in Lukas, Kapitel 6, die Verse, in Vers 27. Und das ist, wie ich schon gesagt habe, das übernatürliche Gebot der Liebe. Und Jesus beginnt damit, dass er sagt, aber ich sage euch, die ihr zuhört. Und da stellt sich gleich die Frage, wer ist derjenige, der da Jesus zuhört? Und letzte Woche haben wir schon gehört, Jesus redet primär zu seinen Jüngern. Und so ist es auch heute, zuallererst sind es mir, seine Nachfolger, zu denen er spricht. Aber weiter spricht er zu allen, die ihm zuhören, zu allen, die Interesse haben an dem, was er sagt. Und bevor wir jetzt noch richtig einstarten, nur kurzer Rückblick. Was haben wir letztes Mal gehört? Was war davor? Letzte Woche haben wir gesehen, dass Jesus von zwei Gruppen redet. Oder er hat von einer Gruppe geredet, die selig ist. Und von einer Gruppe, über denen ein Wehe steht. Und die selig sind, das sind die Nachfolger Jesu. Und die werden beschrieben als jene, die arm sein, jene, die traurig sein, jene, die Hunger haben und die von gehasst werden aufgrund von Jesus, die ausgestoßen und geschmäht werden. Und im Gegensatz dazu stehen die Reichen, die Satten, die Lachenden und jene, denen man wohlredet. Und ich denke, dass in der heutigen Stelle sehen wir, wie die Nachfolger Jesu, die gehasst und abgelehnt werden, mit denen umgehen sollen, die sie hassen und die sie ablehnen. Wie soll man mit diesen Menschen umgehen? Und da spricht Jesus weiter, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und Jesu Aussage da ist sehr radikal. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass er das im Kontrast stellt mit: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Und das wäre unsere natürliche Reaktion, dass wir die, die uns Gutes tun, zurücklieben, aber die, die uns hassen, die hassen wir zurück. Aber das, was Jesus fordert, ist anders. Und da der erste Teil, die Verse 27 bis 35 recht lang sein, habe ich sie nochmal unterteilt in fünf Arten, wie uns Jesus beschreibt, was diese Liebe ausmacht, die man zu seinen Feinden haben soll. Und wir beginnen damit, dass diese Liebe, die man haben soll, selbstlos ist. Weil wenn wir kurz innehalten und uns fragen, okay, Jesus sagt, liebt eure Feinde. Was bedeutet es hier, zu lieben? Bedeutet es, dass ich meinen Feind anschaue und schaue, okay, wo sind da irgendwelche guten Sachen in diesem Feind, die ich lieben kann? Oder heißt es, dass ich alle das Schlechte wegtue und versuche, nur für das Gute zu lieben? Und ich denke, dass das nicht so ist. Wir sollen nicht ignorieren die Boshaftigkeit unserer Feinde, sondern den Feind lieben trotz seiner Boshaftigkeit. Es ist das griechische Wort, das dort verwendet wird, ist das Wort Agape. Und es ist eine selbstlose Liebe. Es ist eine Liebe für jemanden, der eigentlich dieser Liebe nicht wert ist. Sie kommt nicht deshalb, weil irgendwas in der Person ist, wieso ich sie liebe, sondern es kommt, weil ich mich dafür entscheide, diese andere Person zu lieben. Es ist eine aufopfernde Liebe. Ich gebe dem Feind nicht das, was er verdient, sondern ich gebe ihm das, was Gott uns gibt, nämlich selbstlose und aufopfernde Liebe. Und wenn wir uns jetzt weiter anschauen, dann gibt uns Jesus mehrere praktische Sachen, was es bedeutet, unsere Feinde zu lieben. Ich habe das übertitelt mit einer tatkräftigen Liebe. Jesus sagt uns, wir sollen, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Und da sagt uns Jesus, okay, wir sollen nicht nur uns sagen, okay, ja gut, ich liebe meinen Feind und dann passt schon. Ich kann mir zurücklehnen und sagen, ja, ich liebe ihn. Sondern ich muss das mit meinen Taten zeigen. Meine Taten müssen meine Liebe widerspiegeln. Und so fordert er uns auf, Gutes zu tun unserem Feind. Er fordert uns auf, ihn mit unseren Worten zu lieben, indem wir ihn nicht verfluchen, sondern segnen. Und er fordert uns auf, dass wir für ihn bitten, dass wir für ihn beten. Und ich denke, dass wir das sehen, dass wir auf der einen Seite mit unseren Händen unsere Feinde lieben sollen, ihm Gutes tun, dass wir ihn mit unserem Mund lieben sollen, indem wir ihn segnen, und dass wir ihn mit unserem Herzen lieben sollen, indem wir für ihn bitten. Wenn wir weitergehen zu den Versen 29 bis 30, so gibt uns Jesus ein paar Beispiele, was es bedeutet, so zu lieben. Und ich denke, dass wir darin eine selbstverleugnende Liebe sehen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Nun stellt sich die Frage, ist dieses Prinzip wirklich wortwörtlich zu verstehen? Sollen wir wirklich hinausgehen und uns auf die eine Backe schlagen lassen, wenn uns die andere Backe hinhalten, wenn wir auf die eine geschlagen werden? Oder sollen wir uns wirklich ausrauben lassen, wenn jemand herkommt und unsere Habe nimmt? Ist das da, was Jesus von uns fordert? Und ich denke, na, er will uns ein Prinzip zeigen. Und das ist ein Beispiel, der das veranschaulichen. Oder er will uns zeigen, wie wir unsere Feinde lieben sollen. Das ist das Prinzip, das wir sehen. Wir sollen unsere Feinde lieben. Und das zeigt sich in verschiedenen Handlungen. Und ja, ganz konkret eben mit dem, dass man geschlagen wird oder dass man ausgeraubt wird, dass man sein Habe hergibt. Und ich denke, dass es manchmal wirklich auch die Situation geben kann, dass man sein Habe so weggibt, wie es da beschrieben wird. Oder dass man sich schlagen lässt für Jesus. Es mag diese Situationen geben, aber oft sind unsere Situationen vielleicht andere. Und so braucht es sehr viel Weisheit abzuwägen, wie muss ich in meiner jeweiligen Situation, wo ich von einem Feind Böses empfange, reagieren? Wie soll ich mit ihm umgehen? Was ist das, was ich jetzt machen kann, um ihn zu lieben? Und ich denke, dass es da oft gut ist, mit jemand anderem darüber zu reden, wenn wir uns nicht sicher sind, wie kann ich meinen Feind lieben, der mir Unrecht tut. Und ich denke, es braucht viel Gebet, es braucht viel Rat von anderen, um eine weise Entscheidung zu treffen, wie man in einer Situation, wo man Unrecht empfängt, Liebe zurückgeben kann. Was ich spannend finde, ist, dass Jesus da zwei Bereiche aufgreift. Er greift den Besitz auf, oder als Beispiel, und dann meine Ehre, ich werde gedemütigt, geschlagen. Und ich denke, das sind Bereiche, wo ich sehr oft mir sehr schwer tue, da diese aufzugeben. Also ich tue mir schwer, meine Ehre gering zu achten, wenn mir jemand demütigt. Ich tue mir schwer, meinen Besitz loszulassen, wenn es vielleicht gut wäre. Weil mir oft der Besitz oder meine Ehre wichtiger ist, als meinen Feind zu lieben. Und ich weiß nicht, wie geht's euch damit? Würdet ihr sagen, dass eure Liebe zu euch selbst, zu eurer Ehre, zu eurem Besitz daran hindert, eure Feinde hochzuachten und sie zu lieben? Jesus fordert eine Liebe, die selbstverleugnend ist. Und wenn wir weitergehen, so kommen wir jetzt zu Vers 31. So, wir haben gehabt die selbstlose Liebe, wir haben gehabt die tatkräftige Liebe und die selbstverleugnende Liebe. Und in Vers 31 begegnet uns jetzt eine aktive Liebe. Wir lesen dort, und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und das Besondere ist daran, dass wir den Vers vielleicht in leicht veränderter Form kennen. Wie euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Und ich weiß nicht, ob euch der Unterschied aufgefallen ist, aber Jesus sagt, und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun. Und ihr habt dann gesagt, wie euch die Leute tun. Und der Unterschied ist der, unsere natürliche Reaktion wäre, denke ich, immer zu sagen, okay, so wie mir jemand begegnet, so begegne ich ihm auch. Oder wenn mir jemand mit Liebe begegnet, dann gebe ich ihm Liebe zurück. Aber was Jesus da fordert, ist anders. Jesus fordert da, dass wir geben, was wir selber empfangen wollen, ganz egal, was der andere sagt. Ganz egal, was der andere macht. Egal, ob der nett ist mit uns oder nicht. Egal, ob wir jetzt gerade wollen oder nicht. Egal, es ist vollkommen egal. Wir sollen dem anderen das geben, was wir selber empfangen wollen. Wir müssen aktiv sein, im Gegensatz zu dem anderen Beispiel, wo man passiv ist, wo man wartet, was der andere mir gibt und ich gebe ihm das zurück, oder? Also wir müssen aktiv lieben. Und ja, das ist echt schwierig. Wenn ich nur ein paar Stunden zurückdenke, dann fallen mir wahrscheinlich schon einige Sachen ein, wo ich genau das nicht getan habe. Wo ich der Verena zum Beispiel das gegeben habe, nicht das gegeben habe, was ich wollte, sondern selbstsüchtig war. Wenn man zum Beispiel denkt, okay, na, ich räume jetzt den Geschirrspüler nicht aus, weil sie hat dann schon so lange nicht mehr ausgeräumt, wieso sollte ich das jetzt machen? Oder so wie sie gestern mit mir umgegangen ist, dann gebe ich nicht Liebe zurück. Oder? Und das ist voll schwierig, das so zu lieben. Weil oft ist man mein eigenes, ich bin immer selber wichtiger. Und so kann ich mir jeden Tag eigentlich die Frage stellen, okay, lebe ich jetzt gerade so, dass es mir selber am besten geht? Oder lebe ich so, dass ich andere liebe? Weil, und oft bin ich so in meinem Selbstsucht oder in dem, dass ich auf mich selber schaue, drinnen, dass ich wahrscheinlich gar nicht merke, dass ich gerade eine Entscheidung getroffen habe, die überhaupt nicht liebend ist, die eher vergeltend ist. Und ich denke, da ist es wichtiger, sich selbst zu prüfen und zu schauen, okay, wie kann ich den Nächsten lieben, so wie ich selber geliebt werden will? Wie kann ich mit ihm so umgehen, wie ich will, dass man selber mit mir umgeht? Wir gehen weiter zu den Versen 32 und 4, bis 34. In den Versen beginnt Jesus, die Kehrseite dieser Handlungen zu beleuchten. Und dabei sehen wir, dass die Liebe, die Jesus fordert, anders ist. Die Liebe, die Jesus fordert, ist anders. Und dreimal wiederholt er das gleiche Schema. Wir lesen in Vers 32, und wenn ihr liebt, die euch lieben. Und in Vers 33, und wenn ihr euren Wohltätern wohltut. Und in Vers 34, und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft. Und dann bei allen gleich, welchen Dank habt ihr davon? Und dann in Vers 32, denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Oder das tun die Sünder auch. Oder auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Und ich denke, der Punkt, den Jesus hier macht, der ist relativ klar. Jesus sagt, schaut euch um. Wenn ihr den liebt, der euch selber lieben, wenn ihr denen gebt, die euch dann wieder was zurückgeben, wenn ihr denen wohltut, die euch wohltun, dann seid ihr nichts Besonderes. Dann könnt ihr euch darauf nichts einbilden, weil das macht der Sünder auch. Das ist nichts Besonderes. Das heißt, wenn unsere Liebesakte nur so weit reichen, dass wir die lieben, die uns dann zurücklieben, oder wenn wir denen wohltun, die uns dann zurück wohltun, dann seien wir gleich wie Sünder. Jesus will, dass seine Nachfolger anders sein. Wir sollen nicht so sein wie die Sünder. Wir sollen unsere Feinde lieben. Er wiederholt es nochmal in Vers 35 am Anfang. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Das ist die Liebe, die Jesus fordert. Das ist das, was er sich wünscht von seinen Nachfolgern. Und bevor wir weitergehen, möchte ich noch mal etwas klar machen, oder? Jesus geht hier primär nicht um moralische Richtlinien, nach denen wir leben sollen. Wir sollen jetzt nicht alle hinausgehen und uns denken, ja, das ist gut, das probiere ich jetzt die Woche. Ich versuche jetzt, so zu leben. Weil, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, ich denke, dass wir dann alle scheitern werden. Wir werden es nicht schaffen, wir werden verzweifelt sein, wir werden enttäuscht sein, wir werden es nicht schaffen. Und ich denke auch, dass das Ziel nicht ist, dass wir hinausgehen und irgendwie versuchen, das mit zusammengebissenen Zähnen zu machen. Dass wir sagen, okay, weil Jesus das jetzt sagt, deshalb muss ich das jetzt machen. Das ist nicht das Ziel von dem, was Jesus da will. Jesus will, dass wir ein verändertes Denken, ein verändertes Herz haben, sodass wir sehen, dass das, was Jesus da sagt, gut ist, dass seine Lehre gut ist und dass wir dann von Herzen lieben können, wenn wir sehen, das, was Jesus uns da sagt, das ist gut, das will ich machen. Wir brauchen ein verändertes Herz, einen veränderten Verstand, dass wir erkennen, das, was Jesus sagt, ist gut. Und dass wir dann hinausgehen. Und wir haben diese Gedanken in der Vorbereitung sehr getroffen. Ich habe sie von einem amerikanischen Pastor, von Alistair Begg. Und ich habe gemerkt, dass ich sehr oft hinausgehe und die Sachen, die Jesus von mir fordert, mache, weil er es halt sagt. Und dass ich dann nicht das von Herzen tue und nicht erkenne, okay, das ist gut, was Jesus von mir will. Das ist was Schönes. Genau. So ist es nicht primär das moralische Prinzip, sondern Jesus will, dass wir von Herzen so ihn widerspiegeln. Und wenn ihr jetzt das nochmal zusammenfasst, den ersten Teil, die Verse 27 bis 35, dann fordert Jesus von seinen Nachfolgern, dass sie ihre Feinde lieben sollen. Und das soll geschehen mit einer Liebe, die selbstlos ist. Und das heißt, dass ihr nicht den anderen liebt, weil irgendwas in ihm ist, das liebenswert ist, sondern weil ihr ihn lieben will, weil ich Jesu Nachfolger bin. Und weiter soll die Liebe tatkräftig sein. Wir sollen ihn lieben mit guten Taten, mit unseren Worten. Vielleicht, dass wir ihm etwas Nettes sagen, wenn er uns beschimpft. Dass wir ihn nicht verfluchen. Und dass wir für ihn beten. Und es soll selbstverleugnend sein. Wir sollen nicht unsere Ehre, unseren Besitz höher achten und dann deshalb unsere Feinde gering, sondern wir sollen unsere Feinde hochachten. Wir sollen sie lieben. Und die Liebe soll aktiv sein. Wir sollen nicht darauf warten, dass, okay, was mir der eine gibt, das gebe ich ihm dann zurück. Sondern wir sollen von uns heraus auf die anderen zugehen. Aus der Liebe, die wir empfangen haben, hingehen zum anderen. Wir sollen ihm das geben, was wir selber empfangen haben und empfangen wollen. Und zuletzt soll die Liebe anders sein als das, was wir in der Welt um uns herum sehen. Sie soll nicht so sein, wie jeder macht. Sie soll anders sein. Und wenn wir das so betrachten, dann denke ich, stehen wir vor einem riesigen Berg. Vor einem Berg, der unmöglich zu besteigen scheint. Und wenn Jesus wirklich von mir will, dass ich so lebe, dann kann er eigentlich gleich aufgeben. Man, im Angesicht von so einem Ideal kann er eigentlich nur kapitulieren. Ich muss anerkennen, dass ich das so nicht vor Gott bestehen kann. Weil wenn ich mein Leben anschaue, dann ist es Welten entfernt von dem, was Jesus da fordert. Oder muss ich verzweifeln, wenn das Jesus, wenn das Gott von mir fordert. Weil woher soll ich die Kraft und die Motivation nehmen, so übernatürlich zu lieben? Und ich denke, wir finden die Antwort in dem nächsten Teil. Ich habe es übertitelt mit die Kraft und Motivation, übernatürlich zu lieben. Dort lesen wir die Verse 35 und 36. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So schauen wir zuerst auf die Motivation. Gott fordert von uns, so zu leben, weil er selber so ist. Er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Er ist barmherzig. Und am besten sichtbar wird es in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus selbst war umgeben von Bösen und Undankbaren. Oder er hat viele Feinde gehabt, die ihn gehasst haben, die ihn abgelehnt haben. Und der Unterschied zu uns war, dass Jesus eigentlich jedes Recht und jeden Grund gehabt hätte, diese zu verurteilen, sie zu verdammen, weil er Gott ist. Aber er hat sich entschieden, das nicht zu tun. Er hat sich dazu entschieden, seine Feinde zu lieben. In Jesu Leben sehen wir dieses Prinzip, das Jesus da von seinen Nachfolgern fordert, in Perfektion ausgelebt. Er selber hat sich beschimpfen und schlagen und bespucken lassen. Seine Kleider sind ihm geraubt worden. Und am Ende ist er von seinen Feinden getötet worden. Die ihn gehasst haben, die ihn abgelehnt haben, haben ihn ans Kreuz genagelt. Und gleichzeitig ist er freiwillig ans Kreuz gegangen, um jenen, die an ihn glauben, den Weg zum Vater freizumachen. Oder durch Jesu Tod wird meine Verfehlung und meine Schuld weggewaschen. Auch die Verfehlung, nicht so zu lieben, wie Jesus es davor fordert. Das ist weg, wenn ich auf Jesus vertraue. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir auch, dass wir eigentlich, wenn wir ehrlich sein, diejenigen sein, die seine Feinde waren. Oder wir waren die, die ihn eigentlich abgelehnt haben. Wir selber sind die, die ihn gehasst haben. Und Jesus hat uns trotzdem geliebt. Er ist auf uns zukommen, wo wir eigentlich nicht ihn haben wollten. Und so haben wir von Gott so viel Liebe empfangen, dass es unglaublich ist, überwältigend. Und er will von uns, okay, ihr habt meine Liebe empfangen und jetzt geht hinaus und zeigt meine Liebe der Welt. Und wir sollen nicht hinausgehen, um zu sagen, schaut, ich bin so gut, ich kann so gut lieben. Sondern wir sollen mit unserer Liebe, die Jesus da von uns fordert, auf Jesu Liebe hinweisen. Oder wir sollen sagen, okay, weil ich meine Feinde liebe, bin ich so wie Jesus. Und wenn Jesus dann, wenn die Menschen uns anschauen, dann sehen sie Jesus, der so geliebt hat, der seine Feinde nicht abgelehnt hat, sondern geliebt. Das ist unsere Motivation. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und weil wir so sein wollen wie er. Und nun kommen wir zur Frage der Motivation. Zur Kraft. Die Motivation haben wir gerade gehabt. Wie können wir so leben? Weil selbst wenn wir eine gute Motivation haben, scheitert es doch oft an der Kraft, weil das, was wir da sehen, übernatürlich ist. Und aus der Bibel wissen wir, dass die zu Jesus gehören, seine Kinder genannt werden. Oder wir lesen das auch in Vers 35. Oder die so leben, die werden als Kinder Gottes bezeichnet. Und das Besondere von Kindern Gottes ist das, dass Gott in ihnen wohnt durch den Heiligen Geist. Und so ist Gottes Kraft in uns. Und so müssen wir nicht mehr aus unserer Kraft, die menschlich ist, die natürlich ist, versuchen so zu leben, sondern wir haben eine übernatürliche Kraft in uns, die uns befähigt, so zu leben. Oder es ist Gottes Kraft in uns. Und wenn wir das anschauen, wenn wir das betrachten, dann sehen wir und müssen wir anerkennen, dass wir in diesem Ziel, so zu leben, vollkommen, 100% abhängig sein von Gott. Aus uns heraus können wir das nicht machen. Wir brauchen Gottes Kraft, die in uns wirkt. Wir brauchen seine Hilfe, um so zu leben. Wir seien wie Durstige in der Wüste. Und der einzige Weg, der einzige Weg, wo wir Wasser finden, ist bei Jesus. Er ist die Quelle, er kann uns wieder erfrischen. Wir müssen immer und immer wieder zu ihm kommen. Und er gibt uns Kraft. Er gibt uns die Kraft, so zu leben. Und so müssen wir zu ihm kommen und ihn bitten, im Gebet, immer und immer wieder. Müssen wir ihn bitten, dass er uns hilft, so zu sein, so zu werden, so zu leben und ihn wiederzuspiegeln. Und wir müssen das machen, jeden Tag neu. Aber wir müssen es auch machen, ja, in Situationen, wo wir herausgefordert sind. Wir können es tun im Stoßgebet, in einer schwierigen Situation. Oder wir können es tun jeden Tag, wenn wir vor Gott kommen, ihn anflehen und bitten, auf unseren Knien, Herr, bitte, wir brauchen die, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen, dass du uns veränderst, Herr, weil wir können nicht so sein, wir können nicht so leben, wir brauchen deine Hilfe und wir wollen darauf vertrauen, dass er mächtig und fähig ist, das zu tun, uns so zu verändern. Wir kommen zum dritten Teil, die Verse 37 und 38, die Früchte übernatürlicher Liebe. Und ich denke, dass das, was jetzt kommt, ein Zeichen ist von Jesu Nachfolgern. Die, die Jesus nachfolgen, die leben so, wie es in den Versen 37 und 38 beschrieben wird. Wir sollen barmherzig sein, weil Gott barmherzig ist und deshalb, lesen wir, sollen wir nicht richten. Wir sollen nicht verdammen, wir sollen vergeben und geben. Und aus Zeitgründen möchte ich das ein bisschen kurz halten, und manche dieser Teile werden in den nächsten Predigten nochmal ein bisschen aufgegriffen werden. Aber schauen wir uns kurz an, was sind die Aspekte, die Jesus da uns aufzeigt. Oder er beginnt damit, dass er sagt, richtet nicht. Und ich denke nicht, dass es damit gemeint ist, man soll gar nicht richten und sagen, okay, jeder soll so leben, wie er will. Sondern es bedeutet, wir sollen uns selber fragen, ist es meine Aufgabe, jetzt gerade in diesem Moment jemanden zu richten? Ist das das, was Gott von mir will? Ist das meine Aufgabe? Weil viel zu oft ist man dann sehr schnell zum Gericht und rümpft vielleicht die Nase von irgendwem, der irgendwas Böses macht, wo wir doch viel mehr zu ihm hingehen sollten, ihn lieben und ihm helfen, das Schlechte zu überwinden. Und das Gleiche beim Verdammen, oder? Ich denke, es ist ein Urteil sprechen über das Heil des anderen. Und ich denke, das ist nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, das Urteil über das Heil des anderen zu reden. Wir können vielleicht den anderen in Liebe zu ihm hingehen und ihm sagen, hey, ich weiß nicht, wie dein Leben ausschaut, vielleicht prüfe dich. Aber das Urteil zu sprechen, liegt in Gottes Hand. Weiter fordert Jesus auf, zu vergeben. Die Schuld von anderen zuzudecken. Wenn uns jemand in Bosheit begegnet, das wegzutun. Das fordert Jesus von uns. Wir sollen sie ihm nimmer vorhalten und wir sollen geben. Und ich denke, es ist spannend, wie das da in der Reihenfolge steht, weil ich denke, dass das oft so passieren kann oder dass jemand uns Unrecht tut, uns Böses tut und wir beginnen damit, ihn zu richten und zu verdammen. Und dann vergeben wir ihm nicht und verbringen keine Zeit mehr mit ihm oder tun nichts mehr mit ihm. Und Jesus fordert uns auf, genau anders umzugehen. Oder wir sollen nicht richten, nicht verdammen. Wir sollen vergeben und dann geben. Das heißt, nicht nur beim Vergeben stehen bleiben, sondern dann wieder auf die andere Person zugehen. Und was wir auch sehen, ist, dass diese Sachen, die ich jetzt alle gesagt habe, im Kontrast stehen. Oder Jesus stellt sie in Kontrast. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Also jeder dieser Aussagen ist mit einer Folge verknüpft. Das heißt, wenn ich vergib, dann wird mir vergeben. Und ja, es ist gleich für mich relativ schwierig, das zu verstehen, weil ich denke mir, okay, vergibt Gott mir also nur, wenn ich anderen vergib? Und ich denke, das ist nicht das, was Jesus da sagen will. Weil in der restlichen Bibel lesen wir, oder dass die Vergebung kommt aus dem Glauben durch Jesus Christus. Aber wir sehen auch in der Bibel, dass Jesus sehr oft diese Sprache verwendet. Oder er sagt, vergebt, dann wird euch vergeben. Und ich denke, was Jesus damit macht, ist, dass er uns aufzeigen will, okay, ein echter Nachfolger von mir, der lebt so. Der lebt nicht richtend, nicht verdammend. Er lebt vergebend und er lebt gebend. Und wenn ihr so lebt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass Gott so gleich mit euch umgeht. Aber es sind Früchte des Geistes, wie es die Bibel auch nennt, oder? Ein echter Nachfolger, da wird es sichtbar. Und wenn das nicht in unserem Leben ist, dann ist das vielleicht ein Grund, sich selbst zu hinterfragen. Oder? Habe ich wirklich Vergebung, wenn ich hartherzig bin und keine Früchte hervorbringe? Und umgekehrt, wenn ich sehe, okay, es gibt Vergebung, es gibt, dass ich nicht richte in meinem Leben, dass ich gebe, dann kann ich mich freuen, weil ich dann mir darüber staunen kann, dass ich Bestätigung habe, okay, Gott geht auf gleiche Weise mit mir um. So möchte ich zum Abschluss kommen und nochmal kurz zusammenfassen, was wir ja, jetzt gehört haben. Jesus beschreibt uns in den Versen 27 bis 35, ja, wie die Liebe ausschauen soll von seinen Nachfolgern. Und das Wichtigste dabei ist, dass wir die richtige Motivation haben. Und es ist nötig, dass wir erfüllt sein mit der Liebe, die Jesus zu uns hat. Und ich frage euch, wie sehr seid ihr euch bewusst, dass Jesus euch liebt? Und mit welcher Liebe er euch begegnet seid? Er ist. Wie sehr ist euch bewusst, dass ihr Feinde wart von Gott? Dass ihr Feinde wart von Jesus und er trotzdem in Liebe auf euch zukommen ist? Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr versucht, euch das vor Augen zu stellen, wie groß die Liebe Jesu ist. Und ihr könnt es machen, wenn ihr vielleicht einen Spaziergang macht und drüber nachdenkt. Oder wenn ihr ein Evangelium lest und drüber staunt, wie Jesus uns in Liebe begegnet. Und es gibt auch sehr viele gute Lieder, die uns die Liebe Jesu nahebringen. Und zuletzt sehen wir die Liebe Jesu in anderen Menschen, ganz besonders in der Gemeinde, unter Gläubigen. Sehen wir, wie diese Liebe ausgelebt wird. Und wir können uns auch gegenseitig ermutigen und ja, darüber staunen gemeinsam, wie groß die Liebe Jesu ist. Und so ermutige ich euch, miteinander darüber zu reden und andere teilhaben zu lassen, wenn ihr staunt über die Liebe, die Jesus zu euch hat. Oder andere ja, zu bitten, dass sie euch ermutigen, wenn ihr vielleicht müde seid und schwach und nicht seht, wie Jesus euch liebt. Lasst uns gemeinsam darüber staunen, wie groß die Liebe Jesu ist. Und das Zweite ist das Gebet. Oder wir sind vollkommen abhängig von Gott, dass wir so leben können, dass wir so lieben können, dass wir ihm so nachfolgen können. Und so will ich euch ermutigen, das in eurem täglichen Gebet mit aufzunehmen. Zu sagen, Gott, bitte mach mich zu einem liebenderen Menschen, so dass ich meine Nächsten lieben kann und dass ich meine Feinde lieben kann. Bitte verändere mich, dass ich den Menschen, die ich gerade in meinem Leben nicht lieben will, doch irgendwie lieben kann. Und das können wir alleine tun und gemeinsam. Wir können für uns selber beten oder für andere. Wir müssen immer wieder und wieder auf Knien vor Gott kommen und ihn bitten, Herr, bitte, bitte hilf du mir. Ich brauche dich, damit ich so leben kann. Ich brauche deine Kraft. Und wir wollen darauf vertrauen, dass er hilft, dass er uns diese Kraft geben kann und will und dass er wirkt. Und weiter sagt er uns ganz konkret, wie diese Liebe ausschauen soll. Und wenn ihr nicht sofort an einen Feind gedacht habt, ganz am Anfang, dann nehmt euch vielleicht Zeit und denkt darüber nach, wer ist ein Mensch in eurem Leben, den ihr nicht lieben wollt, wo ihr euch schwer tut damit. Und betet zu Gott, wie ihr diesen Menschen, ja, wie ihr sie lieben könnt. Und fragt vielleicht eure Freunde, ja, was sind Möglichkeiten, wie ganz konkret Liebe sein kann in meinem Leben? Wie kann ich anderen, meinen Feinden Liebe begegnen? Sei es mit einem guten Wort, mit einem Geschenk, mit tatkräftiger Liebe. Und so wollen wir hinausgehen und mit unserem Leben und mit unserer Liebe ein helles Licht sein, das auf Jesus hinweist. Oder es den Menschen zeigt, wie Jesus ist. Und zuletzt kann diese Stelle dazu dienen, sich selbst zu prüfen. Es sind viele schwere Aufforderungen, die Jesus da gibt. Und wenn wir in unser Leben schauen und das Gefühl haben, wir sehen nichts davon, dann ist das vielleicht ein Grund, sich selbst zu prüfen. Aber ich möchte euch warnen und ermutigen, es ist ganz gefährlich, da ja, sich selbst den Zweifeln allein hinzugeben, weil man kann dort verzweifeln. Und ich will euch ermutigen, das nicht allein zu bewegen, sondern wenn ihr wirklich Zweifel habt und euch nicht sicher seid, okay, wirkt Gott wirklich in mir? Sehe Veränderungen in mir, bringe Frucht. Dann geht es zu jemandem hin, der euch gut kennt und redet mit ihm gemeinsam drüber. Fragt ihn, hey, schau, ich zweifle dran, ob ihr wirklich Jesus nachfolgt, ob ihr wirklich zu ihm dazugehört. Siehst du irgendwas in meinem Leben? Siehst du Frucht, weil ich sehe sie nicht? Dazu will ich euch ermutigen. Und zum Abschluss möchte ich euch noch ermutigen, dass das Ziel zweifels ist, dass wir aus unserer Kraft nicht erreichen können, aber dass das mit Gottes Hilfe möglich ist. Und da möchte ich euch einen Teil aus dem Buch Im Angesicht des Todes von Tom Doyle vorlesen. Dort gibt es mehrere Kurzgeschichten über verfolgte Christen im arabischen Raum. Und einer davon handelt von zwei Muslimen im Gazastreifen, Jamal und Ali. Wir müssen für unser Volk beten, für die Palästinenser, die in dieser Hölle hier gefangen sind. Aber bevor wir anfangen, muss ich dir noch was sagen, Ali. Es ist sicherer, wenn ich das hier im Tunnel mache. Wenn das im Lager jemand hört, bin ich ein toter Mann. Ali nickte. Okay, also, unser Erlöser hat meinen Hass auf die Israelis weggenommen. Jamal schüttelte den Kopf. Ich habe sogar das Bedürfnis, für sie zu beten, Ali. Ich hasse sie nicht mehr. Mein Herz ist voll von Gottes Liebe zu den Juden. Er sah Ali in die Augen. Weißt du noch, wie ich diese jüdischen Schweine gehasst habe? Jetzt schäme ich mich dafür, dass ich sie so genannt habe. Kannst du das glauben, dass ich jetzt für sie bete? Ali rollten plötzlich Tränen über die Wangen. Seine Worte kamen langsam. Doch, Jamal, das glaube ich. Gott hat dir eine Liebe gegeben, die aus einer anderen Welt kommt. Nach dem, was du alles erlebt hast, war der Hass die einzige Option für dich. Ein israelischer Soldat hat deinen Vater getötet und dein Bruder sitzt in Israel im Gefängnis. So ein Wunder im Herzen, Mann, so ein Wunder kann nur Jesus tun. Und so möchte ich euch ermutigen, als Nachfolger Christi hinauszugehen und eure Feinde zu lieben, damit wir Christus in dieser Welt widerspiegeln und ein helles Licht sein in dieser Finsternis. Ich möchte nur beten. Herr, allmächtiger Gott, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort gut ist und dass deine Gebote gut sein. Und ich staune darüber, wie sehr du uns deine gewaltige Liebe gezeigt hast. Herr, wie du uns geliebt hast, wo wir doch deine Feinde waren. Herr, du bist uns in Gnade und Vergebung entgegengekommen. Und Herr, ich bitte, dass wir hinausgehen können jetzt und andere ebenso lieben, wie du uns geliebt hast. Herr, dass wir als Gemeinde die widerspiegeln können als ein helles Licht in der Welt. Und dass die Menschen uns sehen und darin die sehen. Herr, bitte, wir brauchen deine Kraft, Herr. Wir können es nicht aus uns heraus schaffen. Bitte wirk du mächtig durch deinen Geist in uns und veränder unsere Herzen und unser Wollen. Veränder du unsere Liebe, so dass sie deine widerspiegelt. Herr, darum bitte dich, wirk du mit großer Macht in uns. Herr, bitte in Jesu Namen. Amen.